Überleben und Widerstand im KZ-Außenlager Hasag Leipzig. Ein Audio-Feature der Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig, Januar 2021. Vor 76 Jahren, am 27. Januar, wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz von der Roten Armee befreit. Seit 2005 ist der 27. Januar internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Auschwitz steht heute symbolisch für die mörderischen Verbrechen der Deutschen während der Zeit des Nationalsozialismus. Der ehemalige Lagerkomplex mit seinen Bestandteilen und Nebenlagern symbolisiert wie kein anderer Ort den bis ins Detail geplanten und industriell betriebenen millionenfachen Mord an den europäischen Juden und Jüdinnen. Auschwitz ist eine Metapher für den Holocaust. Zwischen 1940 und 1945 ermordeten die Deutschen in Auschwitz über 1 Million Menschen. Juden und Jüdinnen, Sinti und Roma, sowjetische Kriegsgefangene und viele andere Häftlinge wurden in den Gaskammern von Auschwitz ermordet, starben durch Zwangsarbeit oder wurden auf andere Weise getötet. Ab 1942 erreichten fast täglich Deportationszüge mit jüdischen Häftlingen aus allen Teilen Europas Auschwitz. Auschwitz wurde zum zentralen Ort der Massenvernichtung der europäischen Juden und Jüdinnen. Als die Rote Armee am 27. Januar 1945 Auschwitz erreichte, fand sie dort neben tausenden Leichen nur noch etwa 7000 überlebende Männer, Frauen und Kinder vor. Die SS hatte bereits Ende 1944 mit dem Herannahen der Roten Armee damit begonnen, Spuren zu vernichten und das Lager zu räumen. Zehntausende der sich noch im Lager befindenden Häftlinge wurden zu Fuß und in Zügen Richtung Westen getrieben und in die zu diesem Zeitpunkt noch bestehenden Konzentrationslager ins Innere des Reiches deportiert. 10.000 andere Häftlinge hatte die SS bereits 1944 zur Zwangsarbeit für die deutsche Rüstungsindustrie ins Reich verschleppt. Mit der Ankunft der Roten Armee am 27. Januar 1945 endete das Morden in Auschwitz. Doch für viele Menschen endete der Terror und das Morden damit noch lange nicht. Für viele andere von den Nationalsozialisten verfolgte Männer, Frauen und Kinder kam das Kriegsende und damit die Befreiung erst viele Monate später. In unzähligen Lagern und an vielen Orten ging der Terror und auch das Morden der Nationalsozialisten weiter. So auch in Leipzig. In Leipzig und den beiden unmittelbar angrenzenden Kleinstädten Markleeberg und Taucha waren ab 1943 insgesamt 8 Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald entstanden. Die Häftlinge dieser Außenlager wurden zur Zwangsarbeit in großen Rüstungsbetrieben eingesetzt. Das größte KZ-Außenlager in Leipzig war das Frauenlager Hasag Leipzig. Mit über 5000 weiblichen Häftlingen war es zudem das größte Frauenaußenlager Buchenwalds. Das Lager befand sich im Bereich des sogenannten Nordwerks des Leipziger Hasag-Standortes im Nordosten der Stadt. Es bestand aus mehreren Baracken sowie einem massiven Steingebäude. Das Lagergelände war von einem Stacheldrahtzaun und Wachtürmen umgeben, auf denen sich SS-Posten befanden. Insgesamt befanden sich Frauen 28 verschiedener Nationalitäten im Lager, die meisten von ihnen aus der Sowjetunion, Polen und Frankreich. Ein Drittel aller Häftlinge war jüdisch. Unter schwersten Bedingungen arbeiteten die Frauen und Mädchen in 12-Stunden-Schichten in der Rüstungsproduktion der Hasag, vor allem in der Fertigung von Munition und Granaten. Das KZ-Außenlager Hasag Leipzig wurde erst im April 1945, also knapp 3 Monate nach Auschwitz, mit dem Einmarsch amerikanischer Truppen befreit. Anlässlich des 27. Januars, dem internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, wollen wir im Folgenden einen Blick darauf werfen, wie die Häftlinge des Außenlagers Hasag Leipzig die letzten Monate und Wochen bis Kriegsende 1945 im April erlebten. Wie war die Situation im Lager in den verbleibenden Monaten und Wochen in Leipzig? Wie erlebten die Häftlinge diese Zeit? Was gab ihnen vielleicht Hoffnung? Und wie versuchten sie zu überleben? Durch Durch die Befreiung von Auschwitz änderte sich für die Häftlinge im KZ-Außenlager Hasag-Leipzig und ihren Alltag erst einmal wenig. Die Frauen mussten weiterhin in 12-stündigen Tag- und Nachtschichten schwerste gesundheitsschädigende Zwangsarbeit für den Rüstungskonzern Hasag leisten. Durch die jahrelange Verfolgung, die Inhaftierung in Konzentrationslagern und die schwere Zwangsarbeit waren sie körperlich und psychisch stark geschwächt. Hunger und Kälte und Krankheiten bestimmten den Alltag. Bei eisiger Kälte und mit unzureichender Bekleidung mussten die Häftlinge jeden Tag stundenlang Appell stehen. Die Aufseherinnen des Lagers quälten und schlugen die Häftlinge im Lager und bei der Arbeit. Im Winter 1945 wurden zudem die Essensrationen immer weniger. Seit Anfang 1945 häuften sich auch die Bombenangriffe der Alliierten auf den Nordosten Leipzigs, wo sich auch das Lager und die Produktionshallen der Hasag befanden. Und bis vor Kriegsende fanden in Leipzig auch weiterhin Selektionen statt. Kranke und schwache, von der SS als arbeitsunfähig selektierte Häftlinge wurden weiterhin nach Ravensbrück oder Bergen-Belsen deportiert und dort ermordet. Überlebende berichten, dass zwar ab März 1945 keine öffentlichen Selektionen mehr stattfanden, die selektierten Häftlinge seien aber weiterhin sozusagen still verschwunden. Im Folgenden zitieren wir aus den Erinnerungen ehemaliger Insassinnen des Lagers. Die Polin Danuta Pszczesko-Mędryk kam im Juni 1944 im Alter von 22 Jahren in das Außenlager Hasag-Leipzig. Mit dem Überfall der Deutschen auf Polen 1939 hatte sie begonnen, sich im Widerstand zu organisieren. 1940 wurde sie erstmals von der Gestapo verhaftet. 1942 wurde sie in das berüchtigte Gestapo-Gefängnis Pawiak in Warschau gesperrt. Von dort aus deportierten die Deutschen sie in das Konzentrationslager Majdanek. Über das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück gelangte sie im Sommer 1944 schließlich nach Leipzig. In ihrem nach dem Krieg veröffentlichten Buch Mathilda erinnert sie sich an die im Winter 1945 immer schlechter werdenden Bedingungen in Leipzig.
Mit jedem Tag wurde es für uns schwieriger zu überleben. Oft fehlten sogar die Brotrationen, Vitaminmangel verursachte Skorbut, man bekam Schorf am ganzen Körper und weiche Fingernägel, die wie Papier waren und die verkrüppelt nachwuchsen. Immer mehr Frauen verloren den Verstand. 350 Frauen in einem Block und Tausende, die zu verschiedenen Schichten in die Fabrik gingen. Gesang, Weinen, Gebete, Schreie, das Klappern von Schüsseln, Flüche, Alarmsirenen, Gebrüll der SS-Leute. Und die Front war noch so weit entfernt.
Die polnische Jüdin Felicia Karaj kam im August 1944 in einem Transport zusammen mit etwa 1200 anderen jüdischen Frauen und Mädchen ins KZ-Außenlager Hasag-Leipzig. Felicia kam aus Krakau, wo sie und ihre Familie nach Einmarsch der Deutschen gezwungen worden waren, im Ghetto zu leben. Von Krakau aus wurde sie von den Deutschen nach Skarżysko-Kamienna im Generalgouvernement verschleppt. Dort hatte der Leipziger Rüstungskonzern Hasag einen enteigneten polnischen Rüstungsbetrieb von der Wehrmacht übernommen und zwang dort Zehntausende Juden und Jüdinnen zur schwersten Zwangsarbeit in der Waffenproduktion. Als sich 1944 die Rote Armee aus dem Osten näherte, löste die Hasag die dortigen Lager auf und transportierte die Frauen nach Leipzig. Felicia Karaj erinnert sich an den quälenden Hunger, unter dem sie und die anderen Häftlinge in Leipzig Anfang des Jahres 1945 litten.
Der Hunger wurde immer größer. Der Winter, der tägliche Weg zur Fabrik, zusätzlich zu den 12 Stunden harter Arbeit, verstärkten ihn noch mehr. Im Februar 1945 wurden die täglichen Brotrationen auf ein Fünftel Leib gekürzt. Und schon lange vorher waren keine ungeschälten, gekochten Kartoffeln mehr verteilt worden. So wurde die Portion Suppe zur Hauptmahlzeit der ausgehungerten Häftlinge. Am stärksten zehrte er an den Jüngeren, doch auch an den älteren Frauen, womit diejenigen über 35 gemeint sind, waren seine Zeichen deutlich erkennbar. Anna Hauser konnte nur noch mühsam gehen und die ohnehin zarte Rosa Bauminger, ihre Freundin, wirkte noch eingefallener. Henrika und Ilona waren in großer Sorge um ihre Mutter, deren Kräfte immer mehr verfielen. Trotzdem versuchte diese immer wieder, auf ein Stück Brot zu verzichten und es mit der Ausrede, ich habe es in der Fabrik bekommen, einer ihrer Töchter zuzustecken. Als Ilona sie einmal ertappte, musste sie die Mutter fast mit Gewalt zum Essen zwingen, wusste sie doch, dass es immer noch stille Selektionen der kranken und der schwachen Frauen geben konnte.
Die hier von Felicia Karay geschilderte gegenseitige Unterstützung gab es nicht nur zwischen Eltern und ihren Kindern. Aus den Erinnerungen ehemaliger Häftlinge geht hervor, dass sich viele Insassinnen des Lagers untereinander zum Beispiel mit Nahrung oder Kleidungsstücken versorgten. Andere versuchten, schwächere Mithäftlinge vor der schweren Zwangsarbeit zu bewahren, indem sie heimlich deren Aufgaben mit übernahmen. Diese Solidarität untereinander und der zudem von den Häftlingen heimlich im Lager betriebene Tauschhandel konnte Leben retten. Flucht und aktiver Widerstand waren so gut wie unmöglich. Die Häftlinge wurden im Lager und bei der Arbeit ständig von SS-Personal überwacht. Jegliches, noch so kleinste Vergehen konnte Schläge, Bunkerhaft oder sogar den Tod bedeuten. Felicia Karay erinnert sich daran, dass nur sehr wenige Häftlinge überhaupt den Mut hatten, diese Risiken einzugehen.
Einige waren bereit, Risiken einzugehen. Die meisten jedoch ergaben sich ihrem Schicksal, wozu auch die erschwerten Bedingungen im Winter 1944-1945 und die verschärften Strafandrohungen beitrugen. Dazu kamen schreckenerregende Gerüchte. Von hier werden wir nicht wegkommen, sie werden Hackfleisch aus uns machen und das ganze Lager in die Luft sprengen. Andere sagten, dass die Deutschen mit Absicht solche Gerüchte im Betrieb verbreiteten, um uns noch stärker niederzudrücken und sich selbst für die Niederlagen an der Front zu entschädigen.
Aber es gab unter den Häftlingen auch einzelne Frauen oder Gruppen, die bereit waren, diese Risiken einzugehen. In den Erinnerungsberichten verschiedener Häftlinge taucht das Thema Sabotage immer wieder auf. Die Kommunistin Mercedes Núñez Targa kam im Juli 1944 in das KZ der Hasag in Leipzig. Bereits seit 1942 hatte sich die spanische Widerständlerin illegal in Frankreich aufgehalten und für die Résistance gearbeitet. Im Mai 1944 wurde sie von der Gestapo verhaftet und über verschiedene Gefängnisse in das KZ Ravensbrück und schließlich nach Leipzig deportiert. In ihren Erinnerungen beschreibt sie sehr detailliert die Zustände im KZ-Außenlager, die unmenschlichen Arbeitsbedingungen, aber auch Sabotageaktionen und die Solidarität unter den Frauen.
Unser Leben ist hart. Eine Woche lang fangen wir morgens um 5 Uhr an zu arbeiten und haben um 5 Uhr nachmittags Schluss. Vorher müssen wir den unvermeidlichen Appell machen, nie weniger als eine Stunde. Und auch bei der Rückkehr, wieder eine Stunde Appell, niemals weniger. Mittags bringen sie uns zum Essen ins Lager. Wir müssen die Suppe rasch hinunterschlingen, dann los, wieder in Reih und Glied, zurück zur Arbeit. Wir arbeiten immer im Stehen, harte, anstrengende und oft gefährliche Arbeiten. Wir essen mittags eine Suppe, die anfangs dick und nicht allzu schlecht war. Aber sie wird immer schlechter. Und das war's. Zum Abendessen teilen sie uns unsere Tagesration Brot aus. Eine dunkle und schimmlige Scheibe und ein Stückchen grobe Margarine, so groß wie ein halber kleiner Finger. Morgens dient uns dunkles, gezuckertes Wasser mit einem unangenehmen Nachgeschmack als Kaffee. An manchen Sonntagen, nicht allen, erhalten wir extra einen Esslöffel voll Marmeladenersatz. Und sonst nichts. Das Essen wird immer schlimmer und die Ration kleiner. Es ist ein wahres Wunder, dass wir weiterleben können mit dem, was sie uns geben. Mit leerem Magen und barbarisch arbeitend, täglich Stunden um Stunden beim Appell, regungslos bei Schnee, Regen oder Kälte, fast ohne Schlaf. Krankheiten und Unfälle kommen häufig vor. Vor allem am Ende der Nachtschichtwoche passieren schreckliche Unfälle aufgrund der extremen Erschöpfung.
Mercedes Núñez Targa beschreibt in ihren Erinnerungen auch, auf welche Weise sie sich in der Fabrik der Leipziger Hasag an Sabotage beteiligte.
Die Arbeit besteht darin, eine Granate durch ein Kaliber zu stecken. Wenn sie genau passt, ist die Granate gut. Wenn nicht, muss sie zum Entgraten geschickt werden. und wenn sie viel Spiel hat, in den Ausschuss. Sehr gewissenhaft mache ich mich daran, gute Granaten in den Ausschuss zu schicken, die fehlerhaften als funktionstüchtig auszugeben und die mit den richtigen Maßen zum Entgraten zu schicken. Wir müssen daran denken, dass jede unbrauchbare Granate das Leben für unsere Geliebten bedeutet. Die Kriegsindustrie in Unordnung zu bringen, heißt, eine wichtige Schlacht zu gewinnen.
Danuta Brzesko-Mędryk, die sich ebenfalls zusammen mit polnischen Frauen an Sabotageaktionen beteiligte, betont, welche Bedeutung diese, manchmal auch die kleinsten Aktionen, für die Moral und die Hoffnung der Häftlinge hatte.
Wir beschädigten die Maschinen absichtlich und rechtfertigten uns damit, dass wir uns damit nicht auskannten. Wir gossen Öl in die Präzisionsmaschinen, schütteten Späne in die Gewinde und produzierten Ausschüsse. Doch die Kontrolle ließ sie durchgehen. Sowohl die Frauen an den Maschinen als auch die von der Qualitätskontrolle produzierten Ausschuss. Das war die Entschädigung für 12-stündige Arbeit, während der man nur einmal und das zu einer festgelegten Zeit zur Toilette durfte. Für die Nachtarbeit im verdunkelten Notwerk, wo wir vor Hitze und Durst ohnmächtig wurden. Für den Hunger, für das verschimmelte Brot, die Strafappelle und die Trennung von zu Hause.
Sabotage war aber nicht die einzige Aktivität, die den Häftlingen half, die Hoffnung und ihren Mut nicht zu verlieren und die unmenschlichen Zustände im KZ-Außenlager irgendwie auszuhalten. Im Lager entwickelten sich vielfältige kulturelle Aktivitäten, die teilweise sogar von der Lagerleitung geduldet wurden. Es gab Theateraufführungen sowie Tanz- und Liederabende. Dafür schmuggelten die Häftlinge aus den Fabrikhallen der Hasag unter anderem Papier, Farben, Garn und Nadeln heraus. In den Erinnerungsberichten der ehemaligen Häftlinge wird deutlich, welche Bedeutung diese kulturellen Aktivitäten, dieser geistige Widerstand für sie und ihren inneren Überlebenskampf hatte. In ihrem 2001 veröffentlichten Buch »Wir lebten zwischen Granaten und Gedichten, das Frauenlager der Rüstungsfabrik Hasag im Dritten Reich« widmet sich Felicia Karay in großen Teilen den vielfältigen kulturellen Tätigkeiten der Häftlinge im Lager. In ihrem Buch beschreibt sie im Detail die Vorbereitung und Durchführung der von unterschiedlichen Nationalitäten und Häftlingsgruppen organisierten Aufführung im Lager. Das Buch enthält auch zahlreiche Gedichte ehemaliger jüdischer Häftlinge des Lagers. Besonders bekannt gewesen seien, so Felicia Karay, die beiden jüdischen Schwestern Henrika und Ilona Kamel aus Krakau. Eines der Gedichte von Henrika Kamel gibt einen Einblick in die Gedanken der jungen Frau, die erlittenen Qualen und den erfahrenen Verlust und auch in die Hoffnung für die Zeit danach.
Er bringt mir zurück die verlorenen Jahre, Jugend, Freude und strahlenden Blick, helle Träume, die wie längst verhallte Worte ohne Echo ausgeträumt sind. Wer bringt mir zurück meines Hauses Stille, Sabbatdüfte, die brennenden Kerz? Wer bezahlt all die quälenden Gedanken, die durchweinten Nächte und den Schmerz? Wer bringt mir zurück die wärmenden Hände meines Vaters, der sie schützend um mich hält? Wer wird denn vermögen, das Feuer zu löschen, das nach erlebten Gräuel mir im Herzen brennt? Buchen Sie, meine Herren, als Verlustposten, Freude, Liebe, jugendlichen Traum. Vielleicht wird jemand die Jugend zurückholen und die Tränen werden bezahlt.
Auch Danuta Brzesko-Mędryks Erinnerungsberichte zeugen von vielfältigen kulturellen Aktivitäten im Lager. Auch sie hebt die enorme Bedeutung, die diese Aktivitäten hatten, um die Zeit im Lager irgendwie durchzustehen, hervor.
Erschöpft nach 12-stündiger Arbeit, nach den Appellen in den freien Augenblicken, versammelten wir uns in den Winkeln der Baracken, in den Kellern, um andere zu unterrichten, uns zu bilden um Gedichte und Lieder mit geschmuggeltem Bleistift auf gestohlenes Papier zu schreiben. Aus diesen Treffen entstanden unsere kulturellen Aufführungen. Diese Aufführungen machten es uns möglich, uns von der Wirklichkeit loszureißen, das kulturelle Erbe unserer Völker zu zeigen und damit auch den Zusammenhalt zwischen den Nationen zu verstärken. Wir haben bewiesen, dass wir durch Unrecht versklavt im Geiste frei waren. Wir überredeten uns gegenseitig zum Lernen, um die Gedanken von der brutalen Wirklichkeit loszureißen. Wir schrieben auf Zettel der Qualitätskontrolle, die wir uns von den Meistern organisiert hatten. Auf abgerissene Bekanntmachungen und geschmuggelten Flugblättern notierten wir Wörter, Sätze und Gedichte. Bis heute besitze ich ein damals angefertigtes Englischwörterbuch, das ungefähr 1000 Wörter umfasste. Wir wussten es, es war nicht nur Spaß. Es war auch der Kampf gegen die Verblödung durch die Deutschen, der Kampf gegen die Apathie. Es war der Kampf, sich den deutschen SS-Leuten nicht zu unterwerfen und der Wille, die völlig erschöpften und verzweifelten Frauen loszureißen, von den immer häufiger zu hörenden Worten: Länger halte ich es nicht mehr aus. Wir mussten durchhalten, denn die Front kam immer näher. Wir glaubten an unsere innere Stärke. Wir gaben uns nicht auf. Wir brachen nicht zusammen.
Zwischen dem 6. und 14. April 1945 räumte die SS die Außenlager des KZ Buchenwald im Raum Leipzig. Damit wollte sie verhindern, dass die Gefangenen von den anrückenden Alliierten befreit werden. Am 13. April 1945 trieb die SS die Häftlinge des Lagers Hasag Leipzig auf sogenannte Todesmärsche in Richtung Osten. Wer versuchte zu fliehen oder vor Schwäche zurückfiel, wurde von den Wachmannschaften erschossen. Die meisten Kolonnen der Todesmärsche aus Leipzig passierten die 30 Kilometer westlich von Leipzig gelegene Kleinstadt Wurzen. Viele der Frauen wurden schließlich Anfang Mai 1945 in der Gegend um die Stadt Riesa befreit. Bis heute gibt es keine genauen Zahlen, wie viele Frauen und Mädchen des KZ-Außenlagers Hasag Leipzig die Todesmärsche und das Lager überlebten. Im Lager selbst ließ die SS etwas mehr als 200 schwache und kranke Häftlinge mit einigen Pflegerinnen zurück. Einigen wenigen Frauen gelang es zudem, sich im Lager vor Beginn des Todesmarsches zu verstecken. Sie wurden vor Ort mit dem Einmarsch der US-Armee am 18. April 1945 im Lager befreit. Die Zeitzeuginnen Felicia Caray, Danuta Brzesko-Mendrik, Mercedes Nunez-Taga und Henrika Kamel, die hier zu Wort kamen, haben alle überlebt. Felicia Caray wanderte nach dem Krieg nach Palästina, das spätere Israel, aus, gründete eine Familie und wurde Geschichtslehrerin. Sie veröffentlichte mehrere wissenschaftliche Texte über die Lagergeschichte des Leipziger Rüstungskonzerns Hasag im besetzten Polen und in Leipzig. Viele der hier zitierten Erinnerungen stammen aus ihrem 2001 erschienenen Buch »Wir lebten zwischen Granaten und Gedichten«, das Frauenlager der Rüstungsfabrik Hasag im Dritten Reich. Danuta Brzesko-Mendrik kehrte nach der Befreiung in ihre Heimatstadt Warschau zurück und wurde Zahnärztin. Parallel dazu schrieb sie Romane, in denen sie ihre Erfahrung in den Konzentrationslagern und in der Kriegszeit thematisierte. Sie trat als Zeugin in mehreren Prozessen gegen NS-VerbrecherInnen auf, unter anderem im Düsseldorfer Majdanek-Prozess. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2015 engagierte sie sich in der Gedenkstätte Majdanek und im internationalen Komitee Buchenwald-Dora und Kommandos und setzte sich für die Erinnerung an die Opfer der während des Nationalsozialismus begangenen Verbrechen ein. Henrika Kamel wurde zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester Ilona von der SS auf den Todesmarsch getrieben, bei dem alle drei von einem deutschen Panzer überrollt worden sein sollen. Während Henrika und Ilona schwer verletzt überlebten, kam ihre Mutter dabei ums Leben. Henrika und Ilona emigrierten nach dem Krieg beide in die USA und widmeten sich beruflich dem Schreiben. Beide veröffentlichten mehrere Bücher und Gedichtbände, in denen sie ihre Erfahrungen und Erlebnisse verarbeiteten. Henrika starb 1984, ihre Schwester Ilona im Jahr 2000. Mercedes Núñez Targa kehrte nach Kriegsende nicht ins frankistische Spanien zurück, sondern ging nach Frankreich. Im Sommer 1945 sagte sie in einem Prozess in Carcassonne gegen den früheren Gestapo-Chef René Bach aus, der sie während ihrer Haft im dortigen Gefängnis gefoltert hatte. 1975 kehrte sie nach Spanien zurück. Mercedes Núñez setzte sich bis zu ihrem Tod im Jahr 1986 für eine Erinnerung an die spanischen Opfer des Nationalsozialismus ein und veröffentlichte ihre eigenen Erfahrungen in zwei Büchern. Überleben und Widerstand im KZ-Außenlager Hasag Leipzig. Ein Audio-Feature der Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig im Januar 2021. Wir danken allen Beteiligten und Josephine Schmidt für die musikalische Untermalung dieses Beitrags.